Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zu 2 Stunden Hörbar. Wonderful Life kennen Sie von Black. In diesem Fall kommt es als sehr, sehr schöne Coverversion von Smith and Burroughs. Und genießen Sie dieses Wonderful Life, denn voraussichtlich werden die nächsten 2 Stunden ein bisschen kritischer, ein bisschen realistischer, ein bisschen ernster. Wonderful Life in der Version von Smith and Burroughs, im Original von Black. Der Sänger ist ja gerade erst vor kurzem gestorben. Jeden Tag stirbt irgendjemand. Wir leben lange. Uns gibt's auch schon fast 15 Jahre, muss man ja auch mal sagen. Und wer ist unser heutiger Gast? Diese Frau hier.
Hörbar Rust. Heute mit
Karin Duwe, 54, Bestseller-Autorin. Die Schriftstellerin wächst in einem Hamburger Außenbezirk auf. Die Ausbildung zur Steuerinspektorin bricht sie ab und widmet sich zögerlich dem Schreiben, vornehmlich jedoch der Taxifahrerei. 13 Jahre lang. Daraus entsteht später ein Buch, noch später ein Film. 1999 veröffentlicht Duwe den Regenroman, eine nasse, unterhaltsame und intensive Geschichte, die schnell zum Bestseller wird. In weiteren Bestsellern wie Anständig essen oder Warum die Sache schief geht, legt die Autorin nicht den Finger, sondern ohne zu zögern gleich ihre ganze Persönlichkeit in die Wunde. Karin Duwes Bücher wurden bislang in 14 Sprachen übersetzt und heute ist sie zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Frau Duwe, herzlich willkommen.
Dankeschön.
3 Kinderbücher habe ich jetzt mal rausgesucht, insgesamt 15 Bücher.
Echt, sind das schon?
Ja.
Wow.
Haben Sie sich das gar nicht vergegenwärtigt, dass das so viel ist schon?
Nein, weil also es ist ja auch sehr unterschiedlich. Also manchmal eben so ein Kinderbuch, das eigentlich eine Geschichte ist, das in 2-3 Wochen geschrieben wurde und ein Buch hat 5 Jahre gedauert. Das sind ja dann auch große Unterschiede. Also da zählt ja nicht eins wie das andere.
Sie sind mir begegnet tatsächlich mit dem Regenroman. Das war 1999. 90, ne? Ja. Und gar nicht mir persönlich, sondern ich weiß noch, ich war mit meiner Freundin Bärbel in Amsterdam und ich bin so eine ich bin eine Neidesserin. Also wenn andere was Leckeres bestellt haben und ich nicht, verzweifle ich und versuche das auch zu kriegen.
Ja, wenn die das Bessere haben.
Ne? Genau, wenn sie das Bessere haben. Deswegen experimentiere ich auch sehr selten, wenn ich großen Hunger habe. Und ich habe meistens großen Hunger. Aber in dem Fall bin ich eine Neidleserin auch. Denn ich wusste, dass Bärbel hat immer guten Geschmack gehabt, was Bücher angeht. Und ich sah, dass sie da also für unsere Woche Amsterdam 2 Bücher auspackte und einer davon war der Regenroman. Und da musste ich mich sofort nur mal so dran setzen. Und dann konnte ich dieses Buch nicht mehr aus der Hand legen. Und das war tatsächlich das erste Buch, bei dem ich das Gefühl hatte, dass verschiedene Aggregatzustände gleich mitgeliefert werden. Man wünscht sich ja, oder man weiß ja, in der Zukunft wird es wahrscheinlich so die Riech-App geben und die Fühl-App und was weiß ich, was man alles kann. Und das konnte man, fand ich, bei diesem Roman auch schon so. Aber es werden ihn viele
Leute. Das ist eigentlich das Gute an Büchern, das konnten die ja schon immer. Der Vorteil ist ja, dass man es nicht fertigstellt, wie irgendwie ein Künstler, der ein Bild malt, sondern man liefert sozusagen so eine, ein paar Ideen, wie es sein könnte, und dann entsteht der Rest halt im Kopf des Lesers oder der Leserin. Und dann kann jeder noch so seinen Teil dazu tun. Und je nachdem, wie viel in einem selber auch noch drin ist, umso bunter und geruchsintensiver und lauter oder musikalischer wird das Buch.
Aber in der Intensität ist mir das nur noch einmal passiert mit Die dunkle Seite des Mondes, wo es auch wiederum darum ging, Wald und Feuchtigkeit, also jetzt das Buch, nicht die Verfilmung, aber das Buch, es war auch extrem intensiv und habe ich so gesagt, hat mich ungewöhnlich, auf eine ungewöhnliche Art und Weise einfach gekriegt. Gut.
Das ist aber auch, ich habe es ja ein bisschen geklaut. Ich habe da ja mal von Achim Reichel die Musik Regenballade gehört und habe da dieses Gefühl gehabt, meine Güte, da kriegt man ja richtig nasse Füße beim Zuhören und sowas möchte ich auch. Und das habe ich irgendwie 10, also bestimmt, wenn ich 20 Jahre mit mir rumgeschleppt und immer gedacht, da mache ich mal ein Buch draus. Nur dass man mit einer Deko und so einer Idee dafür, ein Buch zu schreiben, bei dem man nasse Füße beim Lesen kriegt, natürlich noch keine Handlung hat und keine Personen und Charaktere. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert.
Gut, dann ziehen wir diesen Song einfach vor. Ich habe den etwas später in die Sendung gepackt, aber dann machen wir das basierend, irgendwo habe ich das gelesen, auf einem Gedicht, Von einer
Ja, Ina, ist eine Ballade von Ina Seidel.
Ina Seidel, genau.
Und Achim Reichel macht das wirklich toll. Und Sie werden merken, der gleiche Effekt. Mindestens, wenn nicht noch viel nasser.
Gut, wir gehen jetzt mal ran. Dann fangen wir einfach an mit dem Regenroman und springen mitten in ihre Biografie. Tatsächlich, wir sind jetzt ein bisschen vor 1999, denn dieses Buch ist, glaube ich, eins dieser Bücher, das lange in Ihnen rumorte. Oder ging das verhältnismäßig schnell?
Nein, das ging furchtbar langsam. Das ist ja auch der erste Roman zumindest gewesen. Mhm. Also ich habe vorher ein bisschen Kurzgeschichten geschrieben und habe mich fürchterlich schwer getan, überhaupt was zu schreiben. Also das ist das Buch, das 5 Jahre gedauert hat. Mhm. Und das ein einziger Quälkram war, wo auch nachher irgendwie noch hunderte von Seiten, ich glaube 160 Seiten
gestrichen.
Ja, ich habe das schon selbst gemacht. Aber man lässt natürlich auch immer ein bisschen mehr zu. Ne? Am Anfang hat man noch so, denkt man, ja, die haben da bestimmt recht. Nachher wird man ja immer eitler und selbstzufriedener von Buch zu Buch. Und dann sagt man, nein, das gehört genauso, das muss so bleiben. Aber ich glaube, das war damals eine ganz gute Idee. Was ich immer noch vermisse, ist so die kleinwüchsige Person, die mir damals daraus gestrichen worden ist.
Aber die haben Sie ja nun nachgeholt. Also kleinwüchsige Personen tauchen
ja, die gibt's ja jetzt
bei Ihnen, der Taxi zum Beispiel, taucht ja irgendwie.
Das hat aber jeder Autor oder jede Autorin so ein bisschen.
Person.
Nein, nicht eine kleinwüchsige Person. Also bei John Irving sind es immer Bären und Ringkämpfer und bei Remarque sind das immer Rennfahrer und tuberkulosekranke Frauen, die immer am Sterben sind und Edge, nachher stirbt der Rennfahrer doch vor ihr.
Apropos also, Sterben, Sie hatten ja einen Bandscheibenvorfall, glaube ich, im Vorfeld und haben aus dieser Krankheit, die haben Sie so richtig, in so einem ganz alten Interview haben Sie das mal gesagt, wie so ausgekostet oder ausgezehrt, um dem Protagonisten, weiß ich nicht, näher zu kommen, um den so ein bisschen, weil der hat das ja auch mit dem Rücken gehabt. Ne?
Ja, das ist war nicht so geplant, aber während des Schreibens ist das passiert. Und zwar war das, glaube ich, wirklich der Eintritt in diesen Literaturbetrieb für mich, dass ich bei der Brigitte damals irgendwie den 3. Preis gewonnen hatte bei einem Literaturwettbewerb und wusste, ich muss eine Rede halten und Siegfried Löffler, meine tolle Siegfried Löffler, wird da irgendwie sitzen, ist Jurorin gewesen und hört sich das an. Und ich habe eine Woche auf einem durchhängenden Sofa immer gelegen und darüber überlegt, wie ich diese nicht länger als 3 Minuten dauernde Rede halten sollte und was ich da alles Tolles sage, um sie ganz schwer zu beeindrucken. Und an dem Tag selbst, als es losgehen sollte, bin ich morgens aufgestanden von meiner Matratze da auf dem Boden, 2 Schritte gegangen und richtig zusammengebrochen und konnte nicht mehr laufen und musste meinen Ex-Freund, der glücklicherweise immer noch ein Stockwerk über mir wohnte, runterholen, der mich dann zum Einrenken gebracht hat. Und daher habe ich dann auch dieses ganze, wie das, weiß ich eben genau, wie das funktioniert mit diesen altmodischen Geräten, die es damals noch gab, dass man den Füßen aufgehängt und durchgerüttelt wird und wie merkwürdig das ist, von so einem Orthopäden so umklammert zu werden. Und das hat auch toll geholfen für einen Tag. Ich konnte das dann gut über die Runden kriegen, aber danach war ich wirklich für 4, 5, 6 Jahre mehr oder weniger schwerbehindert.
Es gibt aber sowas wie eine Lösung, die verraten wir gleich. Jedenfalls das, was Ihnen geholfen hat. Ob es jedem helfen wird, ist fraglich, aber wir können es zumindest mal in die Runde werfen. Jetzt erstmal die Regenballade Achim Reichel. Ja, wir haben gerade festgestellt, dass Karin Duwe, die Bestseller-Autorin, die heute hier zu Gast ist, eigentlich nur lange Lieder rausgesucht hat. Was für uns natürlich
die Pointe ist jetzt auch nicht so toll, die man jetzt noch hätte haben können. Er trinkt noch einen Glühwein am Ende und guckt aus dem Fenster und es liegt noch sehr viel Nebel in der Luft.
Okay. Können Sie auch die zukünftigen 8- und 9-minütigen Songs in dieser Art und Weise abkürzen und nacherzählen, wenn wir dann nach 4 Minuten rausgehen?
Das machen wir. So.
Okay. Denn als nächstes folgt schon Franz Josef Degenhardt mit Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Ist ja auch so wahnsinnig lang. Wir müssen uns aber erstmal so ein bisschen in ihr Leben reinrobben. In Hamburg geboren, in Lehmsal-Mellingstedt aufgewachsen. Also ich habe mal 10 Jahre in Hamburg gelebt, ohne jemals davon gehört zu haben. Wo ist das da?
Das ist an der Grenze zu Schleswig-Holstein fast. Also Poppenbüttel da oben im Norden.
Gehört aber noch zu Hamburg.
Ja, ist im Norden. Da gibt es irgendwie viele Wälder, Moore, Wittmoor. Duvenstedt
da
heißt das da, Ohlstedt,
kommt das her.
Walddörfer ist, glaube ich, so ein Sammelbegriff für das alles.
Kommt Ihre ganze Familie von dort? Also ist dieses Duwe und Duvenstedt, ist das kein Zufall? Oder?
Na ja, klar, das ist die große Generation. Nein, das ist Zufall. Ich glaube, das ist so Hamburger Platt und heißt irgendwas wie Möwe oder Taube. Duwe heißt, glaube ich, Taube.
Ja, stimmt. Darf.
Und daher kommt das.
Mhm. Und Sie haben gleich die Moore aufgezeigt. Also sind Sie auch jemand, der viel mit Freunden oder allein durch Wälder gegangen ist und auch in Mooren gespielt hat, sowas, weil viele Kinder hatten davor ja Angst, es gab Gruselgeschichten.
Ja, also wir mussten so ein bisschen, es gab so Sonntagsspaziergänge, die einfach durchgezogen wurden, das war ja noch diese Generation von Eltern, da wurde gemacht, wozu die Lust haben, da wurde nicht ausdiskutiert, was möchtet ihr denn dieses Wochenende machen, sondern dann wurde gesagt, so, wir gehen jetzt ins Wittmoor und dann ging man dahin. Und habe das eigentlich als ziemlich langweilig empfunden und bin da erst später wieder drauf gekommen. Also eine Zeit lang habe ich gemerkt, oh nee, Naturfreund bin ich nicht. Ich bin mehr jetzt für Disco und Stadtleben und solche Sachen. Und ja, das hat sich dann irgendwann wieder verschoben.
Was ist Ihre liebste Kinderzeit? Welches Alter ungefähr?
Wenn Sie Meine liebste Kinderzeit?
Oder waren Sie gar nicht so gern Kind?
Nee, nicht so furchtbar gern. Also ich habe dann so nach 16, das ist ja schon nicht mehr Kind, als ich angefangen habe zu arbeiten und Geld zu verdienen und abends in die Diskotheken zu gehen, das war plötzlich irgendwie, da öffnete sich sowas, so eine Tür, wo ich merkte, ah, gibt noch was anderes.
Und vorher waren Sie ein trauriges Mädchen oder waren Sie ein verschlossenes Mädchen?
Ja, ich war, glaube ich, so ein bisschen komisch. Das lag auch viel an mir, dass ich also nicht so leicht Freundschaften geschlossen habe und auch selber manchmal so dünkelhaft war. Und
darf ich fragen, noch kurz unterbrechen, lag das daran, dass Sie schwer vertrauen konnten oder lag es daran, dass die anderen Sie nicht interessiert haben?
Ich lag daran, dass ich so ein bisschen nerdig drauf war, so sehr viele autistische Eigenschaften habe. Und also ich war zum Beispiel eben dann so ein Ponymädchen, ganz normal, dass ich so Ponys, da war das Größte. Aber ich war dann halt auch jemand, die dann auswendig gelernt hat, wie diese ganzen Fellabzeichen heißen. Das weiß ich bis heute
diese
eben noch.
Diese Brennzeichen oder
Nein, das sowieso. Die Brandzeichen sowieso, aber eben auch, wenn so ein Pferd irgendwie so einen weißen Fleck in der, im Gesicht hat, auf der Lippe oder an der Stirn, dann kann das Flocke, Schnuppe, Laterne, halbe Laterne heißen. Und habe da so einen komischen, also so ein nerdiges Auswendiglernen und bin auch allen, glaube ich, damit stark auf die Nerven gegangen. Also ich weiß, dass meine Geschwister mich je nach Alter früher mal erst Dr. Allwissend genannt haben, so als wenn auch so Grimms Märchen vorgelesen bekam. Und später dann All 2000 war mein Spitzname. Weil ich ständig immer so Fakten gesammelt habe und wenn irgendeiner was anfing, sofort irgendwas dazu beizutragen hatte. Das ist bis heute so, aber inzwischen kann ich mich da etwas mehr assimilieren und halt auch manchmal einfach den Schnabel und sag nicht, was ich da wieder wahnsinnig Interessantes zu dem Thema weiß.
Ich will Ihnen was sagen. Also All 2000 ist, glaube ich, der beste Spitzname, von dem ich jemals gehört habe. Man heißt Trusse, Trasse, was weiß ich, irgend so Ikea-Kram wird einem hinterhergerufen. Aber All 2000, schön. Ich beneide Sie rückwirkend. Wir hören jetzt Franz Josef Degenhardt, Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Zu Gast ist heute die Schriftstellerin Karin Duwe.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Schriftstellerin Karin Duwe und ich habe Ihnen Chick, Chick, Chick mitgebracht mit Lucy Mongoosey. So, heute geht es also nicht nur um Literatur, heute geht es auch um Musikverständnis. Ich leite das deswegen so umständlich ein, weil diesen Song wollte ich unbedingt spielen und habe geguckt, wie heißt die Band? Da standen drei Ausrufezeichen, ja. Da habe ich gedacht, wie spricht man das aus? 3 exclamation marks? Dann habe ich also Miriam gefragt und Miriam hat die Musikredaktion gefragt und haben sich alle ein paar Gedanken gemacht. Und dann fanden wir heraus, dass diese Band durch den Film Die Götter müssen verrückt sein und die Klicklaute, die dort in den Untertiteln irgendwie übersetzt wurden, so kann sich jetzt jeder selbst aussuchen, wie diese Band genannt wird. Wichtig ist nur die dreimalige Wiederholung. Also man kann sie Chick 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 nennen oder Chuck 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 oder Duwe 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 im Zweifel.
Das kann man nicht.
Das haben Sie jetzt gerade so entschieden, Frau
Duwe. Ja, das habe ich entschieden. Gut. Da kann man rumklickern, aber...
ich weiß nicht, ob Sie damit durchkommen würden in der Musikszene, weil Freiheit ist Freiheit, künstlerische Freiheit. Da muss es Ihnen ja auch wichtig sein, dass die künstlerische Freiheit im Grunde... Aber gut, also Lucy Mongusi, der Song, Karin Duwe heißt Mein Gast. Also eine gebürtige Hamburgerin, eine sehr, sehr erfolgreiche Autorin. Sibylle Berg sagt, sie seien die einzige zeitgenössische Autorin und Autoren seien mitgemeint, die sie lesen könne.
Sehr freundlich von Frau Berg.
Hat Frau Berg Sie schon mal besucht auf Ihrem Bauernhof? Haben Sie schon mal zusammen Tee getrunken?
Nee, wir kennen uns da gar nicht weiter. Also man läuft sich ja immer mal über den Weg, wenn irgendwo eine Literatursendung oder sowas ist. 2-3 Mal bin ich ja schon begegnet, aber...
Und wie sind Sie dann miteinander?
Wie wir dann miteinander sind?
Ja, sagen Sie dann Hallo, Frau Berg, oder sagen Sie dann...
Sag es mal Hallo.
Hallo.
Ja.
Und dann? Kommt man sich näher? Interessiert man sich füreinander? Oder ist das so eine gegenseitige Bewunderung, aber man lernt sich jetzt nicht kennen und hat auch gar nicht das Bedürfnis danach?
Na, ich hatte so einen ganz komischen Anfang mal mit Frau Berg. Das war eben, als ich noch überhaupt kein Buch raus hatte, war ich mal zu einer Lesung in Erfurt eingeladen und wurde dann nicht abgeholt. Da waren 3 Frauen eingeladen und Sibylle Berg war das Zugpferd. Und wurde auch irgendwie ganz normal im Hotel untergebracht. Und wir waren irgendwie Kumpels der Veranstalter und wurden über so einer Kneipe in so eine Art Wohnzimmer mit Matratzen. Und dann waren die alle so von Sibylle Berg entzückt, dass sie uns darüber völlig vergessen haben. Und dann war plötzlich, wir können euch nicht abholen, kommt doch bitte rüber. Und dann standen wir so im strömenden Regen vor dem Hotel, an dem das Wasser runterlief und guckten da so rein. Das war jetzt ganz normales Best Western, nichts Dolles, aber... War so ein bisschen wie so das Mädchen mit den Zündelhölzern oder mit den Streichhölzern bei Andersen, dass man so da irgendwie im Regen stand. Und die überschlugen sich eben alle so und haben gar keinen Blick mehr für uns gehabt. Das war meine erste Begegnung. Da hat man natürlich nicht viel gesprochen. Und danach ist einfach normale, kollegiale Freundlichkeit. Das ist oft gar nicht so viel Zeit gewesen, dass man jetzt irgendwie groß miteinander hätte noch da sitzen und einen trinken können.
Also jetzt bei der
Leipziger, noch nicht ergeben.
Bei der Leipziger Buchmesse können Sie ja mal sagen, Frau Berg, lassen Sie uns einfach mal einen Tee trinken und dann gucken Sie mal, wie die ist.
Ja, aber vielleicht will die das ja gar nicht. Jetzt muss sie dann mit mir Tee trinken, weil sie was Nettes über mich gesagt hat. Vielleicht meint die ja tatsächlich das Buch. Und man ist ja immer doch so...
Sie sind doch aber auch jemand, mit dem man gut lachen kann. Sie sind doch auch jemand, der nett ist.
Ja, was, super, oder? Was ist denn das jetzt für eine Eheanbahnungsinstitut? Nein. Jetzt kann ich, also wenn ich das nächste Mal Sibylle Berg begegne, kann ich ja gar nicht mehr unbefangen gegenübertreten.
Das wollte ich erreichen.
Weil sie schon uns hier so massiv versuchen zu verkuppeln.
Gut, dann lassen wir das lieber.
Und ich finde übrigens auch ganz toll, was die macht. Und nicht, weil sie mein Buch jetzt klasse fand, sondern ich fand das schon immer. Und deswegen war ich in Erfurt auch ganz, ganz unglücklich. Irgendwie die ich so bewunderte. Und irgendwie war das eine ganz doofe Situation. Aber das steht in keiner Weise zwischen uns.
Nein, warum ich da immer so interveniere und so bohre und so weiter, weil ich schon auch herausfinden wollte, ob es so eine Art Netzwerk oder Seilschaft gibt.
Ach so, sich gegenseitig...
Gegenseitige
Bewunderung zu beidseitigen Vorteilen.
Nee, so gar nicht, sondern ich glaube, dass es auch in der Literaturszene, wie auch in vielen anderen Bereichen, so ist, dass erfolgreiche Frauen, die aber überhaupt nicht, wie heißt denn dieses Wort, so gefällig sind. Das ist ja weder Frau Berg noch sind Sie das.
Ich bin nicht gefällig.
Nee, Sie sind nicht gefällig, nicht in Ihren Themen, nicht in Ihren Ausführungen. Ja. Sie sind die apokalyptische Reiterin, das sind Sie einfach. Ist ja nicht so, dass man Ihnen das vorwerfen kann.
Kommt ja noch mal ein anderes Buch. Ich habe ja auch so ein Bärchi-Buch
mal schnell
zu Weihnachten geschrieben.
Dann aber mal husch. Also ehrlich gesagt, das Messer sitzt hier schon an der, wie heißt das denn hier, was man sich längs und nicht quer. An der
Pulsader.
Pulsader, so. Also lang,
genau, längs.
Längs nicht aufschneiden, quer. Nicht quer, genau. Also gefällig sind Sie nicht. Und ich finde das immer schön und interessant, wie man sich als oder wie sie sich als Frauen positionieren. Denn einmal als erfolgreiche Schriftstellerinnen zwischen immer noch mehr Männern, auch als jemand, der als streitbar gilt und das aber auch aushält. Ich weiß nicht, ob sie,
ja,
so stelle ich es mir vor. Nein, so stelle ich es mir vor. Ich weiß ja nicht, ob es wirklich so ist, aber sie sind ja auch jemand, der tatsächlich, sie reden ruhig, sie sind nicht verbissen, sie lassen Leute ins Gespräch kommen, sie verpacken es auch gerne, wenn es irgendwie geht, mit Humor, aber sie bleiben ziemlich straight und ihre Themen sind schon sehr, sehr hart und haben oft wenig mit Fiktion zu tun. Und da wird ihnen ordentlich was entgegenwehen, wie Frau Berg auch ganz schön was entgegenweht. Und das auszuhalten, ist bewundernswert, finde ich.
Ja, aber was wäre jetzt die Alternative? Wir wissen ja gar nicht, ob ich nicht zu Hause jetzt bitterlich weine nach jeder gemeinen Kritik, die ich gekriegt habe.
Dafür gibt es Sendungen wie diese, dass Sie einfach mal sagen können, wie es wirklich aussieht in Ihnen.
Ja, mir bricht das jedes Mal das Herz. Nee, das war bei den ersten Büchern, war das so, also schlechte Kritik, echt ganz schwer auszuhalten, wo man wirklich merkte, oh, das ist ja wie in der Schule, jetzt hat man was abgeliefert und jetzt gibt es Zensuren. Und dann versucht man natürlich, das jetzt überhaupt nicht drauf einzugehen und zu ignorieren, um zu zeigen, dass es einem nichts bedeutet. Aber ich merke bis heute immer noch, dass es mir schon was ausmacht, wenn also jemand mich richtig, also irgendwie auch so sehr deutlich macht, dass er mich richtig, nicht satisfaktionsfähig findet und also mein Buch ganz schlecht. Das ist ja, also ich nehme es immer sehr persönlich, wenn mein Buch schlecht findet, findet mich schlecht. Weil das einfach zu viel mit mir zu tun hat. Es ist aber wahrscheinlich auch beim Tischler so, wenn man so seinen Tisch schlecht findet. Also alles, was man mit Herzblut gemacht hat, das kränkt einen natürlich, wenn einer das nicht gut findet. Und ich mache das auch immer so, dass ich die Kritiken jetzt immer am Anfang muss schon lese, damit ich weiß, was los ist und was mich erwartet und welches Niveau mein Einkommen in den nächsten ist. Man macht ja immer, wenn ich mal so 3 Jahre in einem Buch sitze, dann muss man ja auch wissen, wie man jetzt für die nächsten 3 Jahre plant. Ich muss jetzt zum Beispiel ein Auto kaufen, welche Größe dieses Auto haben wird und wie alt es sein wird. Das stellt sich dann ja schon raus. Aber irgendwann reicht mir das einfach zu wissen, ja, da ist eine sehr schlechte Kritik. Und dann gucke ich mir, da bin ich da jetzt nicht mehr so hinterher. Dann irgendwann läuft es einem dann doch wieder über den Weg. Das ist dann halt, dass man darauf angesprochen wird zum Beispiel. Und da hat doch derjenige gesagt. Und dann schlucke ich dann halt kurz.
Das ist auch eine komische Eigenschaft von Menschen, ne? Dass sie so schlechte Kritiken, dass sie dann erstmal so sagen, weißt du, was der über, also das finde ich ja gar nicht, aber der hat ja ganz schön fies geschrieben in der FAZ, wo man denkt, warum sagst du das jetzt?
Ja, das ist so. Ja, das ist aber, das machen wie die Leute, mit denen ich befreundet bin, nicht. Die machen sowas nicht. Das ist jetzt eigentlich eher so im Interview, dass dann gesagt wird, Mensch, da weht Ihnen ja ganz schön der Wind entgegen und wie finden Sie das denn? Und,
aber das wissen Sie jetzt in diesem Fall. Das wissen Sie, also gerade Ihr aktuelles Buch, Macht, wir werden da gleich mal drüber sprechen, ist tatsächlich ein Buch, das extrem spaltet, verunsichert, abstößt, Angst macht, hinführt, also sehr, sehr sehr, sehr paradoxe oder gegensätzliche Gefühle auch, finde ich, auslöst. Kommen wir gleich zu.
Ja, so rede ich mir das natürlich auch immer schön, dass es daran liegt, dass die das alle so blöd finden.
Nein, die finden das. Hallo, eingestiegen auf Platz 15 der Spiegel-Bestsellerliste. Also so
na,
blöd können
alle,
das die Leute.
Ne? Nie die alle, die es blöd finden.
Mhm. Aber ist es nicht komisch? Es gibt doch wahnsinnig viele Leute, die wirklich blöd und langweilig sind. Warum will man denn von so vielen Leuten gemocht werden? Warum denn auch von den Doofen?
Ja, ich möchte ja nicht von allen so lieb gehabt werden, finde mich dann aber damit ab, dass das halt nicht geht. Und jetzt einfach zu sagen, jetzt sind jetzt die Doofen, das weiß ich ja gar nicht. Also im ersten Moment denke ich immer, die haben jetzt was missverstanden. Ich bin doch nett und ich habe mir doch total Mühe gegeben. Das müssen die doch auch so sehen. Und dann denke ich, nee, vielleicht haben die das wirklich doch sehr gut verstanden und finden das genau deswegen so schlecht, weil die mich einfach auch nicht aushalten können. Und ich sage, die Welt ist groß, das ist halt so und das geht von Mal zu Mal leichter, das zu ertragen. Aber ja, es ist schon manchmal, gerade wenn man merkt, dass die einem also auch so Absicht haben, einem weh zu tun, dass es nicht so ist, die müssen das jetzt halt so sagen, ja, das hat sie ganz nett gemacht, aber das kriegt sie nicht hin, sie möchte wahrscheinlich das und das gelingt ihr nicht, also so ein bisschen dieses Gönnerhafte, das ist ja schon hart genug,
ja.
Aber wenn man so ein Vernichtungswillen dahinter irgendwie spürt, wenn also der Erste sagt, das ist irgendwie
Ich verstehe schon. Gar kein Roman,
das ist nicht mal ein Roman. Und der Nächste sagt, das ist nicht nur kein Roman, die hat sich endgültig von der Literatur verabschiedet. dann habe ich mal schon Gefühl, ey, die mögen mich echt nicht.
Jethro Tull haben sie mitgebracht, Heavy Horses, auch so ein 4-Stunden-Song. Möchten Sie uns dazu ein Stichwort geben, oder?
Ja, Stichwort ist so mein erster Freund, mein Übergang vom Pferdemädchen zum abgebrühten Szenemädchen.
Oh, wow. Wie alt waren Sie?
16.
Da steigen wir aber gleich nochmal ein. Das kann ich Ihnen versprechen.
Ironclad feather feet pounding the dust on October's day towards evening. Sweat in Boss Bane standing proud to the plow.
Wie war das Wort, Frau Duwe? Nee, Sie haben nicht abgefuckt gesagt.
Abgebrüht.
Abgebrüht haben Sie gesagt. Nein. Ja. Vom Ponymädchen zum abgebrühten Szene-Girl.
Ja, das war natürlich völlig aufgesetzt. Also ich war unheimlich brav, ganz ängstlich und nicht besonders gut so integriert in die Klasse und hatte so einen Freundeskreis, den ich eigentlich ganz blöd und langweilig fand. Die tollen, interessanten Leute, die wollten aber nichts von mir wissen. Mhm. Und dann habe ich das so ein bisschen wie so ein Tierforscher oder ein Anthropologe gemacht, indem ich einfach abgeguckt habe, okay, was musst du machen, um zu diesen tollen, interessanten, rauchenden Leuten zu gehören? Und da hatte ich schon das Erste, nämlich die rauchen alle. Zweitens, die Mädchen, das war ja in den 70er Jahren, haben alle einen türkisen, dicken Lidschatten drauf. Dann ist man nicht gut in der Schule und natürlich ist völlig uncool, Pferde zu haben. Und dann habe ich das alles mir vom Leib geschafft und hatte dann auch bald irgendwie einen von den tollen Jungs, von denen sie alle geschwärmt haben.
Ach.
Ja, das ist einfach, also ich war ja schon süß und niedlich auch vorher, aber es ging nicht darum, dass man hübsch ist, sondern das ging darum, diese eindeutigen Zeichen zu haben, die irgendwie so ein Zugehörigkeitssignal oder sowas waren. Und das habe ich mir eben alles dann da sozusagen angeeignet, inklusiv auch wirklich absichtlich in der Schule schlecht zu werden, um da so eine andere Peer Group oder wie das heißt, dazu zu gehören. Und das war dann ganz furchtbar, dazu zu gehören, weil ich vor diesen Leuten eigentlich wahnsinnige Angst hatte. Und dann saß ich da mit meinem Freund in so einer Wohngemeinschaft, mit verschimmelten Kaffeetassen und so ein Che Guevara-Poster an der Wand und war einerseits unheimlich beeindruckt, aber eben auch ganz verschüchtert und sollte mir dann irgendwie ein Lied aussuchen. Hier, was willst du denn hören? So das erste Mal bei ihm da zu Hause. Und dann habe ich diese Platten durchgewühlt und natürlich das mit den Pferden genommen.
Ach, deswegen jetzt gerade der Song.
Von Jethro Tull, wo dann diese großen Pferde drauf sind. Und daraufhin sagte dann mein damaliger Freund, die einzigen Pferde, die ich leiden kann, sind die von Holsten, weil sie das Bier bringen.
Boah.
Ja, so eine Szene war da. Und das war natürlich überhaupt nicht cool und auch nicht abgebrüht, sondern das war eine ganz normale Vorstadt, piefige Szene mit Mofas, mit denen man dann irgendwie ins Auenland und ins Tamtam fuhr, so hießen da die Diskotheken. Und es ging um Rauchen und Rumknutschen und irgendwie wild und gefährlich tun.
Zu Ihnen hätte der Jever-Trinker besser gepasst. Der hätte Sie mit an der Hand genommen zu seinem Leuchtturm. Sie hätten da oben gesessen und einfach auf die Ferne.
Ich weiß nicht, ich war völlig überfordert. Ich war eigentlich noch ein Ponymädchen. Ich hätte, glaube ich, gar keinen Freund haben sollen mit 15 oder 16 oder wann das war. Sondern ich war echt ein Spätentwickler. Aber fest überzeugt, ich will jetzt diesen Status haben von diesen tollen, verruchten Mädchen, über die so ein bisschen getuschelt wurde. Mhm. Und habe versucht, irgendwie mir so ein leichtlebiges Image zu geben, obwohl ich völlig brav und ängstlich war.
Ihre Eltern hatten ja offenbar einen ziemlich großen Einfluss noch auf Sie.
Na, dann nicht mehr. Die wollten nicht, dass ich da in der
Wohngemeinschaft... Das ist klar, aber immerhin haben sie es geschafft, dass sie sich zur Steuerinspektorin haben ausbilden lassen,
ja.
Erstmal.
Ja, da haben die Druck gemacht, ja.
Naja, also hatten sie irgendwie noch einen Hebel?
Na, die hatten vor allem den Hebel, dass ich selbst keine Idee hatte, was ich machen will. Also ich hatte da, wusste, das will ich auf gar keinen Fall, aber ich wusste auch nichts anderes.
Haben sich denn Ihre schulischen Leistungen dann wieder ein bisschen verbessert oder sind Sie so richtig mit Karacho, mit Absicht gegen die Wand gefahren, schulisch?
Eigentlich mehr oder weniger ja, aber die Lehrer waren echt nett zu mir und die konnten das nicht begreifen, dass das, was plötzlich so, weil ich vorher eben sehr gut war und dass da so ein krasser Abfall war und die haben dann immer eigentlich ein bisschen zu gut zensiert für mich und dann hatte ich natürlich auch noch eine gute Basis, als ich mir überlegt habe, ey nee, jetzt kurz vor Abitur, ich will vielleicht doch Abitur machen, jetzt muss ich mich mal ein bisschen zusammenreißen. Also da hatte ich durch die ersten Jahre noch eine ganz gute Grundlage, aber das war dann so ein Abitur von 3,2 und dann mit viel gutem Willen.
Sie haben vorhin von einem Job gesprochen, Sie haben Hundeleinen zusammengeschraubt.
Ja, die berühmten Flexi-Hundeleinen.
Ja, neulich, ich glaube,
bei dem Erfinder. Sogar.
David Cross, der war neulich hier und ich glaube, er kommt aus einem Ort, kommt der denn? Da wurden nämlich diese Flexi-Leinen
Dann ist das auch sind das auch die Walddörfer gewesen. Das ist dann Ohlstedt gewesen.
David Cross, ja. Den kennen Sie doch, den Schauspieler.
Natürlich.
So.
Der hat auch Hundeleinen gemacht.
Nee, aber er kommt
aus dem... Das haben sehr viele da gemacht, viele Schüler. Ich habe das vor der Schule noch gemacht.
Wie vor der Schule?
Also morgens um
3 Uhr oder 4 Uhr oder wann?
Ich darf das gar nicht sagen, aber es ist so lange her, da kriegt, glaube ich, dann irgendwie der Chef auch keinen Ärger mehr mit. Die hatten das damals noch erst in so einer Garage, da war ich noch nicht dabei, dann in so einem Familienhaus und das expandierte so von Jahr zu Jahr. Ich bin da zweimal umgezogen, weil das immer größer wurde, die Firma. Und ich habe dann einfach so einen Schlüssel schon gehabt. Wir haben das so auf Akkord gemacht, also sind nach Stückzahl bezahlt worden. Und dann bin ich da einfach schon morgens um 3 losgezischt, habe vor der Schule das gemacht. Ja, ich wollte auch ein Auto haben. Ich war immer scharf auf Autos und hatte dann so einen Kamangia schon, bevor ich 18 war.
Das ist ja, also das ist ja Imagepflege pur. Da muss man ja gar nicht mehr besonders viel machen. Oh Gott, ich habe pur gesagt. Ich sage nie pur.
Natur pur ist noch schlimmer.
Oh, ist das fürchterlich. Was ist nur los mit mir? Lassen Sie uns schnell Musik spielen. Das ist, weil Sie Achim Reichel mitgebracht haben.
Passt schon, passt schon.
Oder Degenhardt. Großes Kino ist auch so.
Ja.
Mag ich auch nicht. Pur, aber pur. Wieso sage ich pur? Ach so, erstmal Fehlfarben. Wollen Sie was zu den Fehlfarben noch sagen, bevor wir es spielen?
Ganz tolles Lied, großes Pathos und ich zitiere dann immer irgendjemand anderen, der das gesagt hat. Das Buch der 80er war eine Platte, nämlich diese Platte ist sozusagen das Buch der 80er.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die Schriftstellerin Karin Duwe ist heute hier zu Gast und ich habe ihn Radiohead mitgebracht mit Lotus Flower. Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Heute ist die Schriftstellerin Karin Duwe zu Gast. Sie kennen sie vielleicht, so wie ich, aus dem Regenroman. 2010 gab es das Buch Anständig Essen als Selbstversuch angelegt und bis auf Weiteres haben Sie weiter so gelebt. Also Sie sind Veganerin geworden.
Ja, schön wär's.
Nein.
Ich bin mit viel, viel Mühe Vegetarierin. Mhm. Ich habe ab und zu mal so einen furchtbaren Anfall und esse dann ein Stück Fisch. So 3-4 Mal im Jahr passiert das.
Das muss ja schlimm sein.
Das ist auch schlimm. Das ist man natürlich irgendwie kein echter Vegetarier. Da hat man nicht die Clubkarte. Aber ich nehme es dann wenigstens nicht zum Vorwand, um zu sagen, jetzt bin ich keine Vegetarierin mehr. Jetzt kann ich auch irgendwie jeden Tag 5-mal Schnitzel und sowas essen.
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin eigentlich kein Freund von so einer Pauschalverurteilung, dass man sagt, die Deutschen können nicht, immer sind die. Aber irgendwie gibt es in diesem Land so 1-2 tote Winkel, die ich nicht verstehe. Dass immer alles 100%ig sein muss oder gar nicht. Also es lebe die Inkonsequenz, oder?
Es kommt darauf an, welcher Bereich. Also ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass es so für ethische Vorstellungen dass das irgendwie so von der Tagesform abhängig ist. Dass man sagt, ach Mensch, irgendwie heute kaufe ich mir mal ein paar Sachen, die in Kinderarbeit hergestellt worden
Natürlich
sind.
Man muss
da nicht immer drauf achten. Oder dass man irgendwie sagt, ja, ich bin irgendwie, finde das zwar nicht mehr gut, Kannibale zu sein, aber jetzt wenigstens so ein bisschen Brühe, bisschen Menschenbrühe essen. Das ist also entweder man sieht das als ein Verbrechen an, Tiere zu essen, oder man sieht das als Ja, man sagt eben, das ist für mich ein Mitgeschöpf, das ist jetzt für mich, ich kann nicht irgendwie mit dem Wurstbrot in der Hand zu meinen Pferden auf die Wiese gehen. Also ich halte dafür eine Konsequenz schon für eine, ja eigentlich für das angemessene Verhalten. Aber ich habe zumindest für mich selber festgestellt, erstens, dass es Menschen gibt, die sehr viel, nicht nur sehr viel konsequenter und disziplinierter, sondern auch die ethisch ja, anspruchsvoller sind, die das einfach besser können. Und das ist eben, ja, was man so versucht, irgendwie das Beste da rauszuholen. Ich muss mir das jetzt nicht irgendwie schönreden, dass es mir ab und zu nicht gelingt, aber ich kann mich irgendwie damit abfinden, dass es da wirklich eben Unterschiede gibt, dass es Leute gibt, die kriegen es halt auf die Reihe und ich kriege es nicht ganz auf die Reihe. Wobei ich jetzt, mir das mit dem Fisch jetzt auch, finde ich, nicht so schlimm wie was anderes, nämlich, dass ich sehr gern so Joghurt und Käse und sowas immer gegessen habe. Und da muss ich erbärmlicherweise eingestehen, dass mir das jetzt erst besser gelingt, also so Richtung vegan mich zu ernähren, seit es da von diesen großen Riesenfirmen wirklich tolle, nachgemachte Lebensmittel gibt, die tatsächlich so schmecken. Also Käse fand ich mal eine ganz schlimme Sache.
Was da vorher, zu verzichten.
Auf Käse zu verzichten, beziehungsweise, also was ich ganz schlimm fand, war das, was als Ersatzzeugs dann im Bioladen zu kriegen war, wo sich kleine Firmen echt ganz viel Mühe gemacht haben und auf eigene Kosten geforscht und kaum was dran verdient. Und das schmeckt ja ganz grauenhaft. Jetzt kommen natürlich diese großen Riesenfirmen, die sich sowieso schon eine goldene Nase verdienen, nehmen das auf, das, was diese kleinen Firmen über Jahrzehnte so vorbereitet haben, dass es überhaupt dafür eine Klientel gibt. Und die bleiben dann natürlich jetzt so am Wegesrand dann liegen, während die anderen damit jetzt teilweise, glaube ich, so ein Viertel ihres Umsatzes machen, ne? So reine Wursthersteller oder Käsehersteller, die jetzt eben das Forschungslabor dazu haben und sagen, so, das schmeckt jetzt richtig gut. Aber mir fällt es leichter, seit es das gibt. Das ist für mich auch so das Wichtigere gewesen. Also ich finde es ganz schlimm, was so mit den Kälbchen oder den Kühen angestellt wird. Das weiß ja auch einfach keiner, ne?
Ja und nein. Also
nicht ja und nein. Das ist schlimm, was mit den Kühen und Kälbchen
Moment.
Angestellt wird.
Nein, es geht
wird.
Mir nicht darum. Ja. Nein, völlig außer Frage. Sie sagen, das weiß nur keiner. Mhm. Darauf bezog sich mein Ja und Nein.
Ach
wir
so,
wissen, wir ja. wissen viel mehr, das wissen Sie ja auch, dass auch wir Inkonsequenten, zu denen ich mich zähle, ich weiß genau, wenn ich Ihr Buch anständig essen, ich hatte das damals, ich habe es geschenkt bekommen, sogar zweimal, da wusste ich sofort, was meine Freunde von mir halten. Und ich habe angefangen und ich habe es nicht ausgehalten. Ich wusste genau, wenn ich es jetzt lese, leuchten mir so ein paar Sachen ein und die sind irreversibel. Die sind irreversibel. Ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich moralisch integer sein will oder ob ich einfach noch mich selbst vielleicht ein bisschen weiter betrüge oder die Welt schlechter mache und weiter diesen Käse esse. Also bei mir ist es jetzt nicht so das Fleisch.
Ist das moralisch integer, dass man eben sagt, ey, ich will das weitermachen, was ich bisher
gemacht
habe?
Nein, natürlich nicht, das sage ich ja.
Und deswegen will ich es lieber gar nicht wissen.
Das sage ich ja, es ist überhaupt nicht moralisch integer. Mhm. Das ist genau der Punkt. Also ich...
Ja, ich habe es nämlich auch mal gedacht, dass ich dachte, Mensch, eigentlich ist es jetzt so, dass all diese Leute, die ständig Fleisch essen, dass die viel besser sind als ich, weil die nämlich sich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht haben. Während ich jedes Mal, wenn ich da wie so einen armen Fisch esse, ganz genau weiß, wie der jämmerlich gefangen und da über Stunden erstickt ist und dass es überhaupt nicht mehr so genug davon gibt, dass man eigentlich schon deswegen keine Fische essen dürfte. Ich weiß ganz genau, was ich tue, während die anderen, die da so vor sich hin mampfen, da ihre Döner, die sich da einfach keine Gedanken drüber machen. Und dadurch bin ich eigentlich ja ein viel schlechterer Mensch und da helfe ich mir jetzt mit folgendem Trick, dass ich mir sage, nein, sich nicht damit auseinandersetzen zu wollen, das ist auch nicht in Thema.
Nee, ist es natürlich auch nicht. Nee, das ist auch, ich wollte mich damit auch nicht auf die positive, sondern eher auf die negative Seite stellen. Das ist diese Art, ja, wie man sein Leben zusammensetzt und versucht, es möglichst gut zu tun und dann, bei bestimmten Dingen hat man ja keine Wahl. Ich nehme jetzt mal Sachen, die zu einer Überzeugung geworden sind. Nehmen wir mal Hundekacke, ja? Also für mich ist total klar, dass ich, das habe ich früher nicht gemacht, wenn ich Leihhunde hatte, dann habe ich irgendwann selbst einen Hund bekommen und habe gedacht, oh, jetzt bin ich in der Stadt und alle achten jetzt drauf, ob ich das wegmache, habe ich mich dran gewöhnt, ging ratzfatz und anstelle dieser Disziplin ist eine Überzeugung getreten. Ja? Für mich ist es inzwischen klar, ich mache die weg. Ich will auch nicht, dass diese Stadt so scheiße aussieht. Ich will nicht, dass es noch mehr Hundehasser gibt. Ich schmeiß auch keinen Müll einfach
aber das
so.
Ist natürlich, das ist
eine Überzeugung. Trotzdem kann ich bei anderen Sachen, unter Umständen bin ich jemand, der unter Umständen nicht als Vorbild dient. Ja? Oder der tatsächlich nicht im Sinne der Gemeinschaft handelt, weil er doch ein eigenes Auto besitzt beispielsweise. Oder weil er doch einmal im Monat ein Steak im Steakhouse isst oder so.
Ich glaube, dass für die meisten Menschen, und das gilt auch für mich, Überzeugung wirklich nur ein Teil davon ist und dass Überzeugung auch nicht so sehr greift, wie eigentlich ein gesellschaftlicher Druck, den man vielleicht auch gar nicht als gesellschaftlichen Druck empfindet, sondern einfach, wenn man merkt, alle Leute um mich herum machen das so, dann ist das plötzlich was ganz Ungewöhnliches, Fleisch zu essen. Wenn man in einer reinen Veganer- und Vegetariergesellschaft lebt und fängt an, als Einziger irgendwie den Grill rauszupacken und sich da blutige Stücke von ehemals lebenden Tieren draufzulegen und überall sitzen da alle mit ihrem Salat und ihrem Hirsebrei und gucken, das ist eine ganz andere Sache, da hört man ganz, ganz schnell auf.
Also ich würde mal noch einmal ganz kurz ein Veto probieren, ja? Ich glaube, dass ich setze auf die Überzeugung. Der Druck der Gesellschaft ist auf jeden Fall da, aber der fällt in dem Moment weg, wo man sich unbeobachtet fühlt. Nehmen wir wieder die Hundekacke als Beispiel. Wenn ich morgens ganz, ganz früh aufstehe und die BSR noch nicht da war mit ihrem Saugmobil da, dann liegt da doch echt noch eine ganze Menge rum. Heutzutage ist es wichtig, man wird beobachtet von der Gesellschaft, die Leute haben diese Beutel dabei und machen das Zeug weg. Bei der letzten Runde aber, es ist dunkel und sie fühlen sich unbeobachtet.
Ja.
So, deswegen liegt die morgens da.
Ja.
Jemand, der es aus einer Überzeugung heraus macht, der wird sich auch abends im Dunkeln die Mühe machen, seine Tüte zu zucken und das Zeug wegzumachen. Jemand, der es nur auf den gesellschaftlichen Druck hin macht, der lässt es in dem Moment, wo er sich unbeobachtet fühlt.
Ja, das stimmt. Trotzdem glaube ich, dass das irgendwie mehr ausmacht. Ich glaube, dass das einfach so der wichtigere Teil davon ist.
Können wir kurz Musik einschieben, sonst kriegen wir Ärger.
Ja.
Behalten Sie Ihren Gedanken?
Ja.
Gut, versprochen?
Jetzt ist er weg.
Super. Mensch, worüber reden wir hier über Hundekot? Alphaville, Big in Japan. Wie alt sind Sie?
Bei Alphaville?
Ja.
Das muss so 22.
Okay. Und Sie fahren schon Taxi, ne?
22 oder 24, ja, ja, da habe ich, glaube ich, schon Taxi gefahren, das könnte sein. Also ich habe aber selber gestaunt, dass das erst im Jahre 1984 dann rauskam, weil ich das auch viel früher in Erinnerung hatte, das Lied.
Die Autorin Karin Duwe ist heute hier zu Gast und ich habe Ihnen eben Ihren Gedanken abgeschnitten?
So toll war der jetzt auch nicht. Das ging darum, dass ich das ja eigentlich selber leid bin, so rum zu moralisieren. Ich habe ja gar keinen Spaß dran, immer mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend zu laufen. Ich würde mir auch wünschen, irgendwie nicht, dass wenn ich einkaufe oder irgendwas fürs Mittagessen zusammenstelle oder ins Restaurant gehe, dass ich da jedes Mal einen ethische Entscheidung treffen muss, sondern ich wünsche mir, dass das erledigt ist, bevor ich in den Supermarkt gehe. Dass man, darüber kann man ja getrennter Meinung sein, ob man jetzt sagt, man darf Tiere töten oder nicht, aber wir sind ja alle der Meinung, dass sie nicht auf die Art gequält werden dürfen, wie das bei uns gang und gäbe ist. Und ich wünsche mir da, dass Politiker das irgendwie im Vorhinein klären und dass da nicht diese ganzen schlimmen Sachen vorher alle passiert sind, dass das auf Kosten anderer Menschen, anderer Tiere und der Umwelt alles hergestellt worden ist, sondern dass man sich da mehr Mühe gibt und dass ich dann einfach mit meinem Einkaufskörbchen durch den Supermarkt schlendern kann und sagen kann, oh, das sieht lecker aus, das nehme ich jetzt und nicht irgendwie denken muss, oh, da bist du wieder an einem schrecklichen Verbrechen beteiligt.
Also Sie wissen einfach viel, viel mehr als die meisten von uns. Sie haben es aufgeschrieben, wer mehr darüber wissen will, anständig essen. Sie sind auf Lesereise gegangen, damals mit Jonathan Safran Foer, der Tiere essen, relativ zeitgleich geschrieben hat, glaube ich. Und da ging es tatsächlich einfach sehr zur Sache. Und ich glaube, wer eines dieser Bücher oder beide gelesen hat, wirklich gelesen hat von Anfang bis Ende und sich danach noch entschließt, so weiterzumachen. Der soll es auch tun. Der soll es auch wirklich tun. Also wer ist, das meine ich ernst. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass die Auseinandersetzung damit und dann sozusagen das Ausblenden oder beziehungsweise sagen, nehme ich in Kauf, weil der Mensch in der Nahrungskette ganz oben steht oder wie auch immer und weil dieses Tiere quälen nur durch unsere Verhätschelungszivilisation so gesehen wird. Wer das durchzieht, wer das hinkriegt, wer so starke Nerven hat, der soll es auch tun. Das Problem ist, dass die Leute so sind wie ich, dass man sagt, ich traue mich nicht, das ganz zu lesen. Gut, ich bin jetzt ein besonderer Memme. Bei mir müssen auch Filme irgendwie gut ausgehen, ja. Aber tatsächlich mich damit auseinanderzusetzen, was sie schreiben, teilweise so mit einem Auge weiterzulesen, dass die Kälber teilweise wirklich noch lebendig an diesen Haken hängen, ja, in den Schlachthöfen. Dieses Kükenschreddern. Das lebendige Küken, süße, flauschige Küken, die früher dafür abgebildet wurden, flauschige Socken zu verkaufen, dass die geschreddert werden. Diese ganzen Dinge, die passieren, im Ferkel, die ohne Betäubung kastriert werden. Also das trifft einen Mann, glaube ich, eher, wenn man so auf diese Kastrationen geht. Ne? Da kann man sofort sagen, ah, also sie wissen ja noch ganz andere Dinge. Wie schaffen sie das denn eben als nicht-apokalyptische Reiterin, sowas den Leuten nahe zu bringen, damit die nicht gleich zumachen?
Ich glaube, der große Vorteil bei mir, wenn ich es war, wenn man das so etwas ungeschickt ausgedrückt, war, dass ich selbst ein nicht besonders charakterstarker, disziplinierter Mensch bin, dass ich all diese kleinen Fehler und was man eigentlich, man möchte doch so gerne das Weiteressen, es schmeckt mir auch richtig gut und ich bin nicht besonders diszipliniert, dass ich das einfach sehr, sehr gut verstehen kann, wenn man es nicht gleich hinkriegt, wenn man es trotzdem tut, dass ich genau weiß, was in den Leuten los ist. Und das pendelt bei mir auch immer hin und her, wenn ich gerade wieder so ein fürchterliches Video gesehen habe von Tieren, die so behandelt werden. Und dann sehe ich jemanden da genau diese Art von Fleisch essen. Und denke ich mal, wie kannst du nur? Aber ich weiß auch ganz genau, dass ich eine Woche später plötzlich in so einer selben Situation bin und denke, oh, das riecht ja toll, jetzt würde ich gerne auch sowas essen. Mhm. Alle anderen, ja, ich nicht, wieso eigentlich, es ist doch eh nichts mehr zu retten. Und dann muss ich mich erstmal wieder so ein bisschen zusammenreißen und schwer nachdenken und sagen, okay, so und so ist das. Nee, das willst du nicht.
Welt abhanden passt irgendwie ganz gut, Michelle van Dijk.
Radio 1 Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur letzten halben Stunde mit der Schriftstellerin Karin Duwe. Und ich habe Ihnen Written mitgebracht. Rinse and Repeat featuring K-Lo.
Time to make the club go up. Time to shut the club down. This is not how I woke up. But it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Time to make the club go up. Time to shut the club down. This is not how I woke up.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit der Schriftstellerin Karin Duwe. Und wir haben, fällt mir jetzt gerade ein, noch etwas, dem Hörer noch etwas vorenthalten. Diese wahnsinnigen Schmerzen, die sie hatten. Also, wir erinnern uns. Sie sollten bei einer Preisverleihung eine dreiminütige Rede halten. Sigrid Löffler war da. Sie haben sich wahnsinnig verrückt gemacht. Sie haben auf einer schlechten Matratze geschlafen. Sie hatten einen Bandscheibenvorfall. Große, große, große Schmerzen. Lange.
Ja.
Sie haben lange, heißt es in einem Interview, schreiend, wochenlang schreiend vor Schmerzen im Bett gelegen.
Nee, jetzt wollen wir es nicht überdramatisieren. Also das war schlimm genug. Ich war fast ein Pflegefall und ich konnte nicht länger als so eineinhalb Minuten lang stehen. Dann musste ich mich sofort wieder hinlegen. Also auch wenn andere Menschen zugegen waren. Es war sehr, sehr, sehr einschränkend. Aber ich habe jetzt nicht wochenlang durchgeschrien.
Na, okay. Gut. Was hat Ihnen geholfen?
Ich habe das über Jahre alles Mögliche durchprobiert, was alles nicht geholfen hat. Der Nachteil war, dass mir keiner gesagt hat, Bewegung, 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 wie das heute jeder weiß, sondern immer Schonung, Schonung und es wurde immer schlimmer. Und irgendwann habe ich mir einfach vorgestellt, was würde ich denn machen, wenn ich diese Schmerzen nicht hätte. Und da habe ich mich so wieder mit 14 gesehen und festgestellt, Mensch, damals mit Pferden und so, das war doch eigentlich eine schöne Zeit und Reiten. Und dann habe ich mir das richtig verfolgt und bin aufs Land gezogen, weil ich inzwischen nun auch nicht mehr Taxi fahren musste, sondern über das Buch ein bisschen Geld verdient hatte. Mhm. Bin dann irgendwo so zur Untermiete auf einem Bauernhof und habe mir da auch ein Pferd eingestellt. Und dann bin ich da erst mit so einer Trittleiter raufgekrabbelt auf das Pferd. Und da ist das relativ schnell. Ich glaube, innerhalb von 2 Monaten war ich da mehr oder weniger gesundet. Und ich muss das jetzt auch machen. Also ich merke das, wenn ich mal ein paar Wochen nicht reite, dann muss ich mal aufpassen. Laufen geht aber genauso. Man muss jetzt nicht gleich ein Pferd kaufen, wenn man also einen Hund hat und mit dem durch die Gegend läuft oder alleine läuft. Aber Reiten ist, glaube ich, so das Beste.
Mhm. Gut, interessant. Taxi. Wir dürfen diese Sendung auf gar keinen Fall beenden, ohne dass wir darüber gesprochen haben. 13 Jahre sind Sie Taxi gefahren und das ist genau wie Gastronomie, glaube ich, eine ziemlich gute Lebensschule, um Menschen kennenzulernen.
Ja, klar. Also man lernt sie in einer bestimmten Situation kennen. Ich glaube, in der Gastronomie könnte ich mir das noch verschärfter vorstellen, nämlich im Dienstleistungsbereich. Und da kriegt man die nettesten und die abscheulichsten Seiten von Menschen mit, also was man sich gar nicht vorstellen kann, ne? Wie manche Menschen mit einem umgehen wollen.
Aber auch schöne ja, Momente, finde ich, und auch sehr interessante Begegnungen, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich bin immer Weihnachten zum Beispiel gefahren, sehr gern, weil ich dann gemerkt habe, dass dann so die Leute in so einer festlichen Stimmung sind. Klar waren auch viele aus der Kneipe abgestürzte Menschen, die sehr unglücklich waren, aber eben auch die Großeltern mit so Geschenken und alle ganz aufgeregt und ja, und die haben auch manchmal so ein bisschen Zeit dazwischen. Und wenn man ein tolles Gespräch führt, dann bringt der Job auch viel Spaß.
Hatten Sie mal so einen Familienneid? Also, dass man auf Menschen trifft und denkt, wenn jetzt vor mir jemand stünde und sagen würde, du kannst tauschen, dass du es machen würdest, dass sie sozusagen sich ein anderes Modell für ihr eigenes Leben überlegen könnten, mit einer größeren Familie oder in einem anderen Land, in einer anderen Stadt zu leben? Unter ganz anderen Umständen?
Nee, das hieße ja, sich selbst irgendwie verleugnen. Also in dem Moment, wo man das Leben eines anderen führen will, das ist ja wie sich selber umbringen. Also dann ist man ja nicht mehr man selbst. Also dass man eben sagt, ich hätte auch gerne dieses tolle Pferd.
Da. Die Umstände, vielleicht die äußeren Umstände, dass man mit denen vielleicht tauscht.
Ach, inzwischen habe ich mir das alles so eingerichtet, wie ich es gerne hätte. Klar, ich wäre lieber öfter in der Stadt, aber dann das Land würde ich noch mehr vermissen. Beides zusammen geht halt nicht. Und egal, wie reich man ist oder wer man ist oder wie jung man ist, das Einzige, was ich so gerne geändert hätte, wäre, ja, ich wäre noch gerne ein bisschen gesunder und jünger. Das finde ich irgendwie so eine Sache, die ich irgendwie ja, ein bisschen vermisse.
Darf ich fragen, was Sie jetzt schon in Ihrem Alter mit 54 am Jungsein vermissen?
Am Jungsein? Ja, die Leistungsfähigkeit des Körpers.
Also die Kondition, dass Sie sagen, ja, ich werde früher müde. Okay.
Genau, so eine Kondition. Auch so eine, ja, so eine gewisse Leichtigkeit, so mit dem Leben umzugehen, so gar nichts übers Sterben zu wissen. Aber ach, das möchte man eigentlich ja nicht. Man möchte eigentlich nur den Körper, also ich möchte eigentlich nur den Körper wieder haben von damals. Ich möchte nicht irgendwie wieder so drauf sein wieder. Seitdem ist es immer nur besser geworden.
Mhm. Ja. Also, Taxi gefahren 13 Jahre lang. Sie haben ein Buch daraus gemacht und aus diesem Buch ist dann auch ein Film geworden mit der wunderbaren Rosalie Thomas. Im letzten Jahr ist der, glaube ich, in die Kinos gekommen.
Ja, ganz toll hat sie das gemacht.
Ist es das erste und bis jetzt einzige Mal, dass ein Roman von Ihnen verfilmt wurde? Oder hat es bei dem Regenroman, gab es da auch eine Verfilmung?
Ja, nee, ne? Ich habe mich immer furchtbar angestellt. Ich habe gesagt, so zuerst habe ich so weggegeben und gesagt, ja, macht mal. Und dann wurde aber oft nichts draus. Mhm. Also es war dann schon, also Regenroman war bei mehreren Firmen, die dann irgendwie pleite gingen und dann passte das nicht. Also das zog sich so über mehrere Jahre hin. Und irgendwann bin ich dann auch bockig geworden und habe gesagt, nee, ich möchte das, wenn, dann genau so, wie ich mir das vorstellen würde. Und habe das dann immer abgesagt, zur Verzweiflung der Filmagenten, die nicht besonders glücklich mit mir waren. Und bei diesem Film war das dann so, dass die Regisseurin Kerstin Ahrichs tatsächlich auch so eine ähnliche Idee davon hatte, wie so ein Film aussehen würde, noch eine ähnliche Sozialisation hatte. Und eben auch klar, das soll jetzt kein Witzfilm werden, in dem wir die 80er Jahre denunzieren und alles mit Pulswärmern und so komischen Dauerwellen ausstatten, sondern es soll so ein bisschen die coole Seite der 80er sein. Es soll so ein bisschen auch sowas sein wie ein Denkmal für die bestimmte Art von Menschen, also von diesen Taxifahrern, die es damals gab, diesen studentischen.
Ja, fast alle, oder? Also interessant, 80% oder so waren Studenten im 35. Semester in der Regel. Manche extrem verschlossen.
Ja, es gab alles. Es gab auch die alten Taxifahrer, die schon seit den 50er Jahren fuhren und uns innigst gehasst haben. Aber es gab eben viele so Aushilfsfahrer und da waren auch welche dabei, die das eben wirklich nur während des Studiums gemacht haben, 2-3 Jahre und dann aufgehört haben. Aber es gab eben auch ganz viele, die daran hängen geblieben sind und sich selbstständig gemacht haben und die dann plötzlich so mit Leib und Seele Taxifahrer geworden sind.
So, bevor wir auf Ihr aktuelles Buch kommen, Macht, hören wir die Talking Heads, Houses in Motion und von Ihnen vielleicht noch ein kleines Stichwort, warum dass dieser Song auf ihre Liste geschafft hat.
Aber einfach nur, weil er toll ist.
For a long time I felt without style or grace.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit der Schriftstellerin Karin Duwe. Eine Autorin, die von Journalisten gern schon mal mit so einfachen Fragen malträtiert wird wie: Frau Duwe, was rettet die Welt? Ja, selbst schuld.
Ist das jetzt eine Frage?
Nee. Nein, gar nicht. Aber natürlich selbst schuld, ja, weil sie sich mit den Themen befassen und zwar, weil sie uns diese Themen auch so entgegenschleudern, entweder eben als Sachbuch oder als Roman in der Fiktion. Und trotzdem weiß man doch, wer sie kennt, dass da immer auch nicht nur ein wahrer Kern ist, sondern dass sie sozusagen an so einem realistischen Skelett entlang schreiben, so auch in ihrem aktuellen Buch Macht. Das ist in diesem Jahr auch, glaube ich, erst rausgekommen, ne?
Ja, gerade erst im Februar. Aber das ist trotzdem ein Roman. Also wenn da jetzt eine Prognose für die Zukunft drin stecken würde, dann hätte ich das schon sehr deutlich als Sachbuch gekennzeichnet, weil mir das dann zu wichtig wäre. In diesem Fall habe ich die Zukunft so gestaltet, wie sie mir für den Roman in den Kram passt und wie sie Geschichte noch zusätzlich so ein bisschen in Bewegung bringt. Dass sie dann aber nicht ganz abwegig liegt, ist dann einfach... Ja, also ich habe dann natürlich nicht etwas völlig Abwegiges genommen, aber das ist dann, ich weiß auch nicht, ich verliere gerade den Faden.
Ist nicht so schlimm. Ja. Ich bin ganz erstaunt, weil Sie das jetzt doch wieder ein bisschen abfedern, aber vielleicht liegt es auch erstens daran, dass es nicht das erste Interview ist, das dem Sie dazu beiwohnen sozusagen, zu diesem Thema auch.
Naja, also ich habe meinen Faden nämlich gerade wiedergefunden. Also das ist die offiziellen Prognosen, was so alle Klimawissenschaftler sagen, die ernst zu nehmen sind und die sich da schon lange mit beschäftigen, die sehen das wesentlich später, dass wir so eine Erderwärmung haben, eine Klimaerwärmung, dass wir es richtig selbst merken. Ich habe es ja schon im Jahr 2031 angesetzt.
Da spielt der Roman, genau, ganz genau. Roman. Und es geht jetzt noch 5 Jahre. Das müssen wir dem noch nicht Leser erklären.
In 5 Jahren geht dann die Welt unter. Das weiß man einfach, weil es ein paar Tipping Points gibt. Also einfach ein paar Sachen. Wenn die passieren, gibt es kein Zurück mehr und dann geht es sehr viel schneller, als man gedacht hat. Dann geht es auch von einem Tag auf den anderen richtig los, etwa wenn Permafrostböden auftauen. Und da die Wissenschaftler aber immer furchtbar vorsichtig agieren müssen und total angefeindet werden und sich deswegen immer winden mit ihren Vorsagen und das so seriös, in Anführungsstrichen, wie möglich versuchen rüberzubringen, indem sie wirklich das, was garantiert darunter geht, gar nichts, das sagen die gerade eben noch, weil sie sonst so stark angefeindet werden. Deswegen haben wir den Effekt, dass eigentlich in jedem Jahr gesagt wird, oh, das ist jetzt aber doch viel schneller gegangen, als wir dachten. Da sind ja jetzt doch schon die grönländischen Eisplatten viel weiter abgeschmolzen. Und das hätten wir jetzt auch nicht gedacht. Zugspitze jetzt dann wohl demnächst ganz eisfrei. Und das ist doch alles sehr viel doller und schneller als gedacht. Deswegen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass 2031 schon Zustände herrschen, die jetzt eigentlich so für 2100 oder 2080 vorhergesagt werden würden. Aber das ist eben nicht wissenschaftlich.
Gut, es gibt Sebastian. Sebastian ist der für mich wahnsinnig unsympathische, wahrscheinlich auch darauf angelegt. Ich weiß nicht, mag jemand
ja, Sebastian? Erstaunlicherweise sagen viele, ach, da ist ja wahnsinnig viel nachzuvollziehen bei dem. Ich dachte, wenn ich jemanden erfinde, der seine Frau im Keller einsperrt, dann ist doch klar, dass das ein Ekelpaket ist.
Das Interessante ist, ich fand den schon scheiße, bevor ich wusste, dass er seine Frau im Keller eingeht. Ich mochte den von Anfang an überhaupt gar nicht, aber das muss ja jetzt nicht für oder gegen das Buch sprechen, gar nicht. Da ist also dieser Sebastian und nochmal zur Erinnerung, das ganze Spiel 2031, auch in Hamburg, um Hamburg herum.
Ja.
Das Thema hat sich schon insoweit verschoben, dass man weiß, in 5 Jahren war es das. Es gibt natürlich ganz andere technische Errungenschaften. Es gibt sowas wie CO2-Punkte für Fleischkonsum, für Benzinverbrauch beispielsweise.
Ja, bin ich ganz stolz drauf auf die Idee. Das wäre dann die Antwort, wie retten wir die Welt auf solche Fragen. Dass man eben sagt, komm, wir machen das einfach gerecht. Jedes Land kriegt irgendwie, je nachdem, was es braucht, zugeteilt so und so viel CO2 darf in die Atmosphäre geblasen werden. Das kann wieder abgebaut werden, aber auf gar keinen Fall mehr. Alle halten sich daran. Es wird unter den Ländern aufgeteilt. Es wird innerhalb der Länder zwischen Industrie und Privatleuten aufgeteilt. Und letztlich hat jeder Einzelne nachher so wie Rabattmarken, natürlich wird das alles virtuell sein, so ein bestimmtes Kontingent an CO2. Und, das ist nämlich wichtig, er ist damit nicht bevormundet, du darfst nur noch so und so viel Fleisch essen, sondern jeder kann sich selber aussuchen, wofür verbrauche ich es. Fahre ich ein altmodisches Auto, das noch Kohlendioxid ausstößt? Fahre ich oder esse ich besonders viel Fleisch oder heize ich ganz doll? Oder kaufe ich bestimmte Produkte, für die ich auch CO2-Punkte hinlegen muss? Und nur wenn die alle sind, dann ist es alle. Und wenn man reich ist, kann man natürlich noch von anderen Leuten die abkaufen.
Ja, das ist ja ein super Modell, Frau
Duwe. Nein, es geht ja nicht um Gerechtigkeit.
Ach so.
Sie können ja auch sagen, ich spare das alles ein und verkaufe das und habe dann irgendwie ganz viel Geld, weil das wird natürlich dann auch sehr hoch gehandelt. Oder Sie können auch sagen, mir ist das ganz wichtig, die Ökologie, ich lasse meine Punkte verfallen, damit es der Natur, damit sie sich schneller wieder regenerieren kann. Die Möglichkeit haben Sie auch. Aber es gibt einfach einen Pool, eine bestimmte Menge, die nicht überschritten werden kann. Und trotzdem können dann die Kriminellen oder die besonders dominanten Exemplare innerhalb einer Gesellschaft so ein bisschen so auf ihren Vorteil achten, sodass es auch nicht so eine regulierte Gesellschaft ist, so eine gleichmacherische. Ich bin ja gar nicht so für Gleichmachen.
Nee, bin ich auch nicht. Aber was Sie konnten in diesem Buch so einiges unterbringen, was Ihnen am Herzen liegt, nämlich einfach tatsächlich der Klimawandel, alles, was damit zu tun hat, aber auch das Matriarchat mit einem Fragezeichen. Also wäre diese Welt eine bessere Welt, wenn mehr Frauen mehr Macht hätten? Die meisten Menschen wissen, ja, es ist so. In dem Moment, wo man anfängt, darüber zu diskutieren, wird es schon wieder wackelig und schummerig.
Ich glaube, das wissen nicht die meisten Leute. Also so auf so einer unteren Ebene, auf so einem Unterbewusstsein weiß man klar, wenn irgendwo ein Bushäuschen zusammengetreten ist, das war wahrscheinlich jetzt keine Frau, sondern es war ein Mann. Aber daraus zu folgern, dass Frauen weniger gewalttätig sind oder so ein bisschen verantwortungsvoller mit Dingen umgehen, diesen Schluss macht nicht jeder. Also dafür bin ich ja gerade sehr angefeindet worden, dass sie sagen, das ist jetzt irgendwie hier so eine ganz schlichte Ja-Nein-Welt. Und das würde ich auch nicht behaupten. Also ich glaube, dass das schon mal eine ganz gute Idee wäre, das mal auszuprobieren, wie das wäre, wenn Frauen tatsächlich die ganzen Führungspositionen und wichtigen politischen Positionen besetzen würden. Oder zumindest
die Hälfte fände ich
die ganz Hälfte, gut. Ja, nicht alle, das überhaupt nicht. Dass wir einfach mal wirklich sagen, wir haben jetzt eine Art von Regierung, die eine Vielseitigkeit hat, wo eben Menschen verschiedener Kulturkreise und verschiedenen Geschlechts auseinanderkommen, sodass ganz viele Möglichkeiten, Probleme zu lösen, aufeinandertreffen. Und dass es nicht immer auf die eine einzige Art gemacht wird, auf die es bisher gemacht wurde und die uns jetzt in nächster Zeit in den Untergang führen wird.
Also ich habe Sie in einer Talkshow gesehen mit Klaus Wowereit, mit Giovanni Di Lorenzo und noch mit einem Autor. Da haben Sie auch über diese Sache gesprochen. Und da wurde gleich eingeworfen, und das ist immer so, Herr Bovereit sagte dann, ja, aber Moment, von wegen die Männer sind immer brutaler. Ich meine, es ist ja klar, 95%, glaube ich, der Gefängnisinsassen weltweit sind männlich. Ja? Das kann man jetzt.
Ja, das heißt aber natürlich nicht, dass 95% der Männer Gefängnisinsassen sind. Das muss man natürlich auseinanderhalten.
Nein, das also habe ich, hab ich das gesagt.
Ja, ja. Aber es gibt, das ist das, was die Leute immer unterstellen, glaube ich. Oder wo sie es missverstehen, dass sie sagen, wenn ich sage, Mensch, die alle im Gefängnis, das sind halt alles Männer, dass man dann irgendwie denkt, ich will sagen, alle Männer sind kriminell, sondern es gibt innerhalb der männlichen Population mehr extreme Exemplare als innerhalb der weiblichen Population. Die sind alle so, da geht alles mehr so zum Mittelwert hin und es gibt bei Männern mehr Leute, die obdachlos sind und mehr Supermilliardäre und es gibt mehr, die ganz asketisch leben und mehr Alkoholiker und Suchtkranke. Also die neigen sehr oft mehr zu Extremen. Und diese Art von extremen Menschen, die zum Beispiel besonders dominant sind und besonders durchsetzungsfähig und vielleicht ein bisschen rücksichtslos, das ist einfach die Natur der Sache, dass die in solche Führungsjobs kommen und dass wir damit eigentlich nicht, das Problem ist nicht, dass diese Jobs von Männern besetzt sind, das Problem ist, dass diese Jobs von einer Extremform von Männlichkeit besetzt werden und dass die dann auch vorgeben, was Männlichkeit zu sein hat. Ich glaube, für die meisten Menschen oder die meisten Männer könnte es auch sehr erleichtert sein, festzustellen, in dieser Welt, in der ich jetzt lebe, muss ich mich nicht mehr ständig beweisen und ich muss nicht mehr verdienen als alle Frauen, die ich kenne und ich muss nicht größer und stärker sein, sondern wenn ich 10 Zentimeter kleiner bin, dann kann ich trotzdem auf Augenhöhe mit anderen Menschen agieren.
Was man ja auch merkt, ist, dass die Gefahr nicht ausgeht von den Arroganten, sich vielleicht selbst überschätzenden, die sollen sich ruhig weiter gut finden. Gefährlich sind ja die Leute, die diese Minderwertigkeitskomplexe haben und meinen, mit dieser Art von Macht bestimmte Dinge kompensieren zu müssen. Ob es nun die Macht über andere Menschen ist oder eine gewisse Aggressivität, um das zu überstehen.
Auch die, die sich selber klasse finden, die sind auch nicht so ohne. Also wer einfach das Gefühl hat, ich kann alles und wir wollen da jetzt mal irgendwie ein Atomkraftwerk bauen. Ich kriege das hin, ich schaffe das. Ich muss einschätzen, ob das sicher ist. Klar kann ich das. Also so jemand, da braucht nicht erst, da wäre vielleicht das ein oder andere Minderwertigkeitsgefühl ganz schön, weil derjenige dann nämlich ein bisschen vorsichtiger vorgehen würde.
Das muss ich ja nicht mit einer gewissen Demut sozusagen ausschließen, aber leider ist jetzt auch unsere Zeit rum. Wir haben noch wir haben noch 3 Bücher zu verlosen, genau. Also wer sich in diese Materie ein bisschen mehr vertiefen möchte, der kann das tun mit etwas Glück. Macht heißt das neue Buch von Karin Duwe. Sie können sich natürlich auch Warum die Sache schief geht kaufen von 2014. Da geht es um das Thema, das wir jetzt zum Schluss hatten, über männliche Führungskräfte. Wie ist es soweit gekommen und was kann man tun? Anständig essen war das Buch, das 2010 rauskam. Und ganz früh der Regenroman. Also Sie können sich mit Frau Duwe eindecken sozusagen. Und wir verlosen jetzt 3-mal Macht. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, wie hieß das Märchenbuch, das Frau Duwe schrieb, in dem sie sich Volksmärchen vornahm und sie zeitgenössisch ein bisschen kritischer betrachtete. Klingt schon wieder so unsinnig, aber wie würden Sie es beschreiben, was Sie damit gemacht haben? Sie haben diesen bisschen.
Ja, ich hab aus diesen Kurzfassungen, in denen die Leute keine Entwicklung durchmachen, so eine Art kleine Geschichten gemacht, in der diese Märchenfiguren echte Charaktere haben und Persönlichkeiten sind und auch Entwicklungen durchmachen.
Wie heißt dieses Buch? Schicken Sie die richtige Antwort an hörbar@radio1.de. Bitte auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse gleich mit reinschreiben. Viel Glück. Frau Duwe, wir müssen jetzt Tschüss sagen, aber es gibt noch einen Song. Conan der Barbar?
Ja, ich war in den 80ern auch totaler Fan von Barbarenfilmen. Dabei gab es in Wirklichkeit nur einen, das war der mit Arnold Schwarzenegger. Conan, sehr pathetisch, ganz toller Film, empfehle ich immer noch. Und ganz liebevoll in der Ausstattung und ist ein ganz einsamer, interessanter Typ da, dieser Barbar.
Ich danke Ihnen für die letzten 2 Stunden und Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.